Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Funkjournal.
Das Schuljahr, das in Rumänien am 7. September beginnt, bringt eine Reihe von Neuerungen und Veränderungen mit sich. Im Primar- und Sekundarbereich werden Bewertungsstandards eingeführt und die Lehrkräfte werden ermutigt, diese anzuwenden, damit landesweit einheitliche Kriterien gelten, die drei Leistungsniveaus zusammenfassen. Grundniveau, gefestigtes Niveau und fortgeschrittenes Niveau. Die Bewertungsstandards ersetzen die Noten nicht, sollen aber die Begründungen für die Vergabe einer Note unabhängig von der jeweiligen Schule auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Bei der Aufnahme ins Lyzeum kommt die Bestimmung, auf deren Grundlage einige Kollegien zusätzliche Prüfungen hätten durchführen können, kommende Woche zur Schlussabstimmung ins Parlament, nachdem die Senatoren im Bildungsausschuss einstimmig für ihre Ablehnung gestimmt haben. Knapp 2,9 Millionen Schüler und Vorschulkinder beginnen am Montag in Rumänien den Unterricht. Ein mit Sprengstoff beladenes Fragment einer Flugdrohne, das im Schwarzen Meer etwa 5 Seemeilen östlich der Einfahrt in den Sulina-Arm der Donau trieb, wurde am Freitagabend von einem Team der rumänischen Seestreitkräfte unschädlich gemacht. Ein ähnlicher Einsatz fand am Donnerstagnachmittag statt, als ein anderes Team ein Drohnenfragment mit Sprengladung neutralisierte, das im Bereich der zentralen Plattform trieb. Beide Fälle wurden von Handelsschiffen über das regionale maritime Koordinierungszentrum gemeldet. Ebenfalls am Freitag wurde der Flügel einer Militärdrohne an einem Strand der Hafenstadt Konstanza gefunden, nachdem er von den Wellen an Land gespült worden war. Die rumänischen Behörden untersuchten den Gegenstand und stellten fest, dass er keine Sprengladung enthielt. Die Fluggeräte werden im Krieg in der Ukraine eingesetzt und gelangen häufig auf rumänisches Staatsgebiet. Zuletzt hat die rumänische Luftwaffe 3 solcher Geräte abgeschossen, die den nationalen Luftraum verletzt hatten. Vom rumänischen Präsidenten Nicuș Ciordan wird erwartet, dass er einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten benennt, doch die Bemühungen um die Bildung einer neuen Regierung scheinen die Sackgasse der vergangenen Monate nicht überwunden zu haben. Am 5. Mai wurde das Kabinett unter Führung des liberalen Ilie Bolojan durch ein Misstrauensvotum der früheren sozialdemokratischen Koalitionspartner gestürzt, die sich mit Oppositionsparteien verbündet hatten. Es ist an der Zeit, die Frage zu klären, erklärte Dan kürzlich. Offizielle Konsultationen hat der Präsident jedoch bislang nicht angekündigt. Der PSD-Vorsitzende Sorin Grindeanu, der Kandidat der Partei für das Amt des Präsidenten, sagte, die Sozialdemokraten seien bereit, eine Mehrheit zu bilden, und im Vordergrund sollten nicht die Berechnungen zu den Unterstützungsstimmen im Parlament stehen, sondern die wirtschaftliche und soziale Lage Rumäniens. Auf der anderen Seite vertrat der liberale Europaabgeordnete Siegfried Mureșan den PNL, USR und UDMR als Ministerpräsidenten vorgeschlagen haben, die Auffassung, dass die rumänische Wirtschaft ohne die PSD in der Regierung besser funktioniere und dass deren Rückkehr ein höheres Defizit, die Verschwendung öffentlicher Gelder und eine erneute Infragestellung der internationalen Glaubwürdigkeit des Landes bedeuten würde. Aus der Opposition heraus hält die AOR vorgezogene Neuwahlen für die Lösung der derzeitigen politischen Blockade und wirft der Übergangsregierung eine Steuerpolitik vor, die die Kaufkraft der Rumänen und die heimische Wirtschaft getroffen habe. Für die Bestätigung einer Regierung in Bukarest sind 233 Ja-Stimmen erforderlich. Die rumänische Tennisspielerin Sorana Kirstea, Nummer 17 der WTA-Rangliste, trifft im Achtelfinale der US Open, dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres, auf die Weltranglisten-Dritte Jessica Pegula aus den USA. Kirstea an Position 16 gesetzt, setzte sich am Freitag in zwei Sätzen mit 6:3, 6:3 gegen die Italienerin Jasmine Paolini durch. Pegula ihrerseits bezwang die Kanadierin Leila Fernandez in drei Sätzen mit 1:6, 6:4, 6:3. Die Amerikanerin kann an die Spitze der Weltrangliste rücken, sofern sie das Turnier gewinnt. Die Partie Sorana Kirstea, Jessica Pegula findet am Sonntag, dem 6. September statt. Das waren die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Der Wochenspiegel. Sie hören den Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche. Ich bin Alex Terescu. Am Jahrestreffen der rumänischen Diplomatie in Bukarest haben diese Woche die Leiter der diplomatischen Vertretungen und Konsulate im Ausland, ausländische Botschafter und hochrangige Staatsvertreter teilgenommen. Das diesjährige Treffen stand unter dem Motto »Diplomatie als Anker in einer Welt im Wandel«. Im Mittelpunkt der Gespräche standen Wirtschaftswachstum, Sicherheit sowie die Stärkung des Vertrauens und der Beziehungen zur rumänischen Diaspora. Die Stärkung der Sicherheit, die rumänischen Gemeinschaften außerhalb der Landesgrenzen und die Wirtschaftsdiplomatie seien die drei Ziele der rumänischen Außenpolitik, hat Präsident Nicu Jordan in seiner Ansprache vor dem diplomatischen Korps erklärt. Rumänien leiste einen Beitrag zur transatlantischen Sicherheit, zur Sicherheit der Ostflanke und der eigenen Region, sagte er. Dann sprach auch über die großen Vorhaben zur regionalen Vernetzung und kündigte an, dass die Förderung von Erdgas aus dem Offshore-Projekt Neptun Deep im kommenden Jahr anlaufen werde. Darüber hinaus verwies der Präsident auf die dringende Lösung für einige administrative Altlasten, etwa die Situation einiger Konsulatsgebäude und die verspätete Rotation der Diplomaten. Zugleich bekräftigte er Rumäniens Unterstützung für die Aufnahme der Republik Moldau und der Ukraine in die Europäische Union und sagte, die Beziehungen zu Chisinau blieben für die rumänische Außenpolitik von außerordentlicher Bedeutung. Die geschäftsführende Außenministerin Oana Țoiu erklärte ihrerseits, der Beitrittsprozess Rumäniens zur Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, sei in diesem Jahr eines der wichtigsten Ziele der rumänischen Diplomatie. Unter allen Staaten, die sich im Beitrittsprozess befinden, habe Rumänien die größten Fortschritte gemacht, sagte sie. Der nationale Aufbau- und Resilienzplan, das europäische Paket aus Reformen und öffentlichen Investitionen für die Zeit nach der Pandemie, ist zu Ende gegangen. Noch bis zum letzten Tag, dem 31. August, sind in Rumänien fertige Projekte abgenommen und von der Regierung als Rechtsakte verabschiedet worden, um möglichst viele eingegangene Verpflichtungen und Meilensteine zu erfüllen. In Târgu Mureș ist ein neues herzchirurgisches Zentrum eröffnet worden und auf der Moldau-Autobahn A7 ist ein weiterer knapp 50 Kilometer langer Abschnitt für den Verkehr freigegeben worden. Die PNRR-Mittel beliefen sich auf 13,5 Milliarden Euro an nicht rückzahlbaren Zuschüssen und rund 7 Milliarden Euro an Darlehen. Insgesamt sei es Rumänien gelungen, mehr als 90% der von der Europäischen Union über dieses Programm bereitgestellten, nicht rückzahlbaren Mittel abzurufen und zu investieren, so der kommissarische Ministerpräsident Ilie Bolojan. Rumänien bleiben wichtige Investitionen in die große Infrastruktur, darunter modernisierte und elektrifizierte Bahnstrecken, Krankenhäuser und Schulen in fast allen Kreishauptstädten sowie Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz, sagte Bolojan. Zugleich seien allerdings beträchtliche Mittel verloren gegangen, etwa 770 Millionen Euro wegen des Scheiterns der Reform der Löhne im Staatssektor oder knapp 100 Millionen Euro wegen unvollständiger Maßnahmen im Bereich der Dekarbonisierung. Von den mehr als 15.000 zugesagten Investitionen sind fast 4.500 Projekte nicht abgeschlossen oder noch nicht abgenommen worden. Im Vergleich zu den anderen EU-Staaten liegt Rumänien beim tatsächlich ausgezahlten Anteil der PNRR-Mittel am Ende der Rangliste und hat nur rund 61% der insgesamt zugewiesenen Gelder gesichert. Spitzenreiter beim Abruf der PNRR-Mittel sind Spanien und Italien mit 90-100%, gefolgt von Portugal und Griechenland mit einer Abrufquote von 80-85%. Der rumänische Präsident Nicos Jordan hat am Donnerstag den Präsidenten des Europäischen Rates, Antonio Costa, empfangen, der sich zu Gesprächen über die Prioritäten und Anliegen Rumäniens in Bukarest aufgehalten hat. Dan sagte, das wichtigste Thema des Gesprächs sei die Verhandlung über den künftigen EU-Haushalt für den Zeitraum 2028 bis 2034 gewesen. Rumänien trete für einen ambitionierten Haushalt mit umfangreichen Mitteln für die Bereiche Kohäsion und Landwirtschaft ein, die es dem Land ermöglichen sollen, den Rückstand gegenüber den anderen europäischen Staaten zu verringern. Antonio Costa erklärte seinerseits die jüngsten Verletzungen des rumänischen Luftraums sowie die Zwischenfälle mit Seedrohnen seien zutiefst besorgniserregend. Brüssel werde weiterhin an der Seite Rumäniens stehen, weil es verstehe, dass die Sicherheit Rumäniens die Sicherheit Europas insgesamt sei. Wir müssen bei unseren Bemühungen um einen gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine geschlossen auftreten, sagte Costa. Darüber hinaus äußerte er seine Dankbarkeit für die starke Unterstützung, die Rumänien der Republik Moldau auf ihrem Weg zur EU-Integration gewährt. Der Präsident des Europäischen Rates reiste am Donnerstag außerdem nach Bulgarien und Griechenland. Zuvor hatte er die Slowakei, Estland, Lettland, Litauen, Tschechien, Ungarn, Kroatien und Luxemburg besucht. Das rumänische Außenministerium hat den russischen Botschafter in Bukarest, Wladimir Lipaev, im Kontext des Drohnenvorfalls vom vergangenen Monat am Flughafen Leipzig einbestellt. Die kommissarische Außenministerin Oana Zoiu erklärte, Bukarest stehe solidarisch an der Seite Deutschlands und der anderen europäischen Länder, die neben Rumänien ihrerseits mit hybriden Aktivitäten, Einmischungen und unbesonnenen und anhaltenden Provokationen Russlands konfrontiert seien. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, Vorfälle wie die russischen Drohnensabotageakte in Deutschland seien zur neuen Normalität geworden und stellten eine neue Eskalation der russischen Aktivitäten auf dem Gebiet der EU dar. Wäre der Angriff erfolgreich gewesen, hätte er enorme Schäden und möglicherweise sogar den Verlust von Menschenleben verursacht, sagte sie. NATO-Generalsekretär Mark Rutte erklärte seinerseits, Russland werde zunehmend unbesonnener, während es seinen groß angelegten Angriff auf die Ukraine fortsetze. Die Geschlossenheit der Verbündeten sei jedoch unerschütterlich. Mehrere Mitgliedstaaten bestellten Vertreter Moskaus ein, nachdem die deutsche Polizei die DNA von zwei Männern mit russischem Pass identifiziert hatte, die die mit Sprengstoff bestückte Drohne zum Flughafen Leipzig gebracht haben könnten. Der Tag der rumänischen Sprache ist diese Woche am 31. August in Rumänien, der Republik Moldau und erstmals auch in der Ukraine gefeiert worden. Eine Festveranstaltung fand gleichzeitig an der Rumänischen Akademie und an der Akademie der Wissenschaften der Republik Moldau statt. Im Bukarester Senat wurde außerdem eine Veranstaltung zur rumänischen Handschrift unter dem Titel »Großes nationales Diktat« veranstaltet, an der Kinder und Erwachsene aus unterschiedlichen Bereichen teilgenommen haben. Sie wurden aufgefordert, einen diktierten Auszug aus dem Tagebuch von Königin Maria aufzuschreiben. Eine ähnliche Veranstaltung fand in Chișinău statt. Mehr als 2500 Menschen versammelten sich im Zentrum der moldauischen Hauptstadt und schrieben einen Auszug aus dem Werk des Schauspielers, Regisseurs, Dramatikers und Humoristen Gheorghe Ursachi ab, der als König des Humors der Republik Moldau bezeichnet wird. Auch in Czernowitz in der Ukraine wurde der Tag der rumänischen Sprache begangen. Vertreter der örtlichen Verwaltung, rumänische Diplomaten in der Ukraine und Mitglieder der rumänischen Gemeinschaft in der Region legten Kränze an den Bildnissen von Taras Schewtschenko und Mihai Eminescu nieder. Schewtschenko gilt als Nationaldichter der Ukraine, Eminescu als einflussreichste Persönlichkeit der rumänischen Literatur. Wir erleben einen historischen Moment, denn zum ersten Mal feiern Rumänien, die Republik Moldau und die Ukraine am selben Tag den Tag der rumänischen Sprache, erklärte der rumänische Botschafter in Kiew, Viktor Mikula. Er begrüßte die Entscheidung des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, die rumänische Sprache offiziell anzuerkennen und diesen Feiertag auch im Nachbarland einzuführen. Meine Damen und Herren, Sie hörten unseren Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche.
Sie hören Radio Rumänien International.
Kulturchronik.
In der vergangenen Woche unserer Kulturchronik haben wir den Film Milchzähne vorgestellt. In der heutigen Ausgabe sprechen wir mit dem Regisseur Andrei Epure über seinen neuen Film Lass mich nicht sterben. Der Film feierte seine Weltpremiere beim Festival von Locarno in der Sektion für neue Stimmen des Kinos. Verantwortliche Redakteurin war Corinna Sabou. Ich bin Alex Terescu. Lass mich nicht sterben bewegt sich bewusst in einer Zone der Ambiguität. Der Film oszilliert zwischen Arthouse-Horror und absurder Komödie über den Tod. Eine Mischung, die auch den respektlosen Humor anderer Drehbücher von Andrei Epure prägt. Mit seinem Langfilmdebüt erweitert der Regisseur die Geschichte aus Interphon 15, der 2021 in der Semaine de la Critique beim Filmfestival von Cannes gezeigt wurde. In Lass mich nicht sterben entwirft Epure eine Welt, in der die Grenze zwischen Absurdität und menschlicher Fragilität immer durchlässiger wird. Gedreht wurde der Film an 26 Tagen in Eforie, Mangalia, Neptun, Olymp und in Bukarest. Im Mittelpunkt steht Maria, gespielt von Cosmina Stratan. Sie versucht, die Beerdigung ihrer rätselhaften Nachbarin Isabella zu organisieren, dargestellt von Elina Löwensohn. Eine menschliche Geste führt sie in ein Labyrinth aus Bürokratie, merkwürdigen Begegnungen und bedrückendem Schweigen. Die Geschichte geht auf eine Erinnerung der Co-Autorin Anna Gheorghe zurück, an eine alleinlebende Nachbarin, die unweit ihres Elternhauses starb. Im Kern ist der Film ein Aufschrei gegen das Vergessen, sagt Gheorghe, die auch Produzentin des Films ist. Mit Andrei Epure haben wir darüber gesprochen, wie er die Hauptfigur in Lass mich nicht sterben angelegt hat und was ihn dabei inspiriert hat. Interessiert, wie man jemanden in Abwesenheit porträtieren kann, also eine Person, die nach ihrem Tod präsenter wird als zu Lebzeiten. Vereinfacht gesagt ist das Postmortale vielleicht die einzige Möglichkeit, ein Porträt zu entwerfen, weil der Tod einen Abschluss schafft. Und dieser Abschluss erlaubt uns, Schlüsse zu ziehen, auch wenn sie auf fragmentarischen Beobachtungen beruhen. Das Porträt von Isabella besteht nur aus wenigen Elementen. Sie sprach mit Bäumen, hatte zwei Hunde, war Lateinlehrerin und hatte ein Kind. Mich hat auch interessiert, was ein geheimnisvolles Leben hinterlässt. In diesem Fall bleiben nach ihrem Tod zwei Hunde. Was können diese Hunde über die Frau erzählen, wenn sie nicht mehr da ist? Dieses Thema hat auch mit meiner Kindheit zu tun. Ich bin in Gorj in Alimpecht aufgewachsen und hatte eine sehr besondere Beziehung zu meiner Groß- und Urgroßmutter. Der Film ist auch aus dem Wunsch entstanden, mit Tieren zu kommunizieren und mit den Erinnerungen meiner Kindheit. Wir haben mit Andrei Epure außerdem darüber gesprochen, wie der Film zwischen verschiedenen Tonlagen pendelt und wie diese stilistische Unschärfe seine künstlerische Handschrift widerspiegelt. Heute sehe ich den Film als ein Werk an der Grenze Und das ist wohl die beste Beschreibung. Er bewegt sich in einem Übergangsraum zwischen Realismus und Fantastik, zwischen Komödie und Horror. Das kann irritieren. Selbst die komischen Momente sind unangenehm. Man weiß nicht immer, ob oder wann man lachen soll. Man kann oft nicht erkennen, ob eine Szene zum Lachen gedacht ist oder etwas anderes erzeugen soll. Ich war nicht bei der Vorführung in Bukarest, bei Le Film de Cannes à Bukarest, aber mir wurde erzählt, dass an Stellen gelacht wurde, an denen ich es nicht erwartet hätte. Ich glaube, das Publikum brauchte eine Art Befreiung. Es war, als würden sich die Leute fragen, was will dieser Film eigentlich von mir? Und genau das mag ich. Es war meine Absicht, einen Film zu machen, der realistisch beginnt und sich dann in andere, vielleicht transzendentale oder surrealistische Bereiche öffnet. Diese scheinbare Dichotomie zieht sich durch den gesamten Film, im Stil, im Ton und auch im Sounddesign. Die Geschichte bleibt immer in einem Zwischenzustand. Produziert von Saga Film thematisiert Lass mich nicht sterben auch eine zunehmend alarmierende Realität, das Leben in Einsamkeit. Laut der Studie Dimensionen der Einsamkeit, durchgeführt von der Organisation Nichodate Singur, Prieteni Vrstnicilor, in Zusammenarbeit mit Kantar Romania, sind mehr als die Hälfte der älteren Menschen in rumänischen Städten von Einsamkeit betroffen. Rund 310.000 von ihnen empfinden sie als besonders belastend. Meine Damen und Herren, Sie hörten unsere heutige Kulturchronik über den Film von André Epure, Lass mich nicht sterben.
Sie hören Radio Rumänien International.
Liebe Hörerfreunde, seien Sie ganz herzlich willkommen zur Musikecke im deutschen Programm von Radio Rumänien International. Die heutige Sendung widmen wir dem Rock- und Blues-Sänger Vali Potra, der am 3. Oktober 1964 geboren wurde. Vali Potra blickt auf eine 40-jährige Musikkarriere zurück. Wir hören uns zunächst den Song La Frumusețea ei, ihre Schönheit, mit dem deutschen Sänger und Gitarrenspieler Adrian Dinu Schwarz, Christian Podratski Bassgitarre und dem Schlagzeuger Vali Potra, die zur Besetzung der Band Abra aus Timișoara gehören, einem Wahrzeichen des einheimischen Rocks, das Anfang der 80er Jahre von dem Gitarristen Adrian Dinu Schwarz und dem bereits erwähnten Instrumentalisten Vali Potra gegründet wurde. Potra war auch Mitglied der Hard- und Heavy-Metal-Band Impact und der bekannten Blues- und Jazzband Blasage aus Timișoara.
Dincolo erai de clarul stelelor, cu mult mai frumoasă, cu mult mai frumoasă, cu mult mai frumoasă era. Lacrima ta încă departe-i vara, toamna grea, ca un aur, pe frunte-ți va sta. Dincolo erai de clarul stelelor, cu mult mai frumoasă, cu mult mai frumoasă, cu mult mai frumoasă. Lacrima ta și iarna când va deveni ca un frigul tău,
încă departe-i vara. Doamna grea ca un aur pe frunte-ți va sta. Aha. Dincolo erai de clarul stelelor, cu mult mai frumoasă, cu mult mai frumoasă, cu mult mai frumoasă erai. Lacrima ta
in den folgenden Minuten hören wir uns den Song Un străin printre străini an, ein Fremder unter Fremden, mit Adrian Dinu Schwarz, Solist Christian Podratski, Bassgitarre und Vali Potra, Schlagzeug. Viel Spaß beim Zuhören.
M-am crezut străin printre străini, am de toate, am și multe. Locul nu mi-ai nici. Îmbuibat în stil occidental, joc mereu același dublu rol. Rol de suflet gol. Sunt doar un străin, genial cretin. Ziua sunt o piesă din sistem, seara calculez la un pahar. Raportul leu dolar. Sunt cu tot și sunt al nimănui, și știu ce e un trabant. Sunt un emigrant. Sunt doar un străin, un genial cretin. Străin între străini. Sunt doar un străin, sunt doar un străin.
Zum Schluss der heutigen Musiksendung bringen wir Ihnen zwei weitere Hits der Band Abra aus Timișoara. Amintire zu deutscher Erinnerung und 33 Era Noastră, 33 unser Zeitalter.
Thank you. cred că e nevoie tot mai insistent de un nou testament. Am renunțat la sublim, pe suflet nu mai vorbim și nu există antidot pentru ce ni s-a prescris un viitor de robot. Trecut au ani 2000, ce a fi sau a nu fi, s-a spus și s-a cam uitat, nu m-am mintit tot mai rar și asta ar fi păcat. Cred că e nevoie tot mai insistent de un nou testament. Cred că e nevoie tot mai insistent de un nou testament.
Radio Rumänien International.
Die verallgemeinerte Lüge war ein bestimmendes Merkmal des kommunistischen Regimes in Rumänien. In seinem Fall lässt sich nicht einmal mehr von jenem Maß an öffentlicher Lüge sprechen, das in jeder Art von Gesellschaft und politischem System existiert. In all ihren Erscheinungsformen erreichte sie bislang nie dagewesene Höchstgrenzen. Was die kommunistische Lüge allmächtig machte, war die Angst, die sie verbreitete. Sie konnte nicht offen widerlegt werden, ohne dass derjenige, der es gewagt hätte, schwerwiegende Risiken für seine Freiheit und sein Leben sowie für das seiner Angehörigen eingegangen wäre. Die kommunistische Lüge war grob und aggressiv im Widerspruch zur Wirklichkeit, und die Lüge über die wirtschaftlichen Leistungen und den Lebensstandard des Einzelnen wie der Gesellschaft stand dem in nichts nach. Tatsächlich war die Lüge über Wirtschaft und Lebensstandard eine natürliche Folge der allgemeinen Unfreiheit. Eine der Obsessionen der kommunistischen Idee war die gelenkte Wirtschaft und einer ihrer Feinde war die wirtschaftliche Freiheit. Von den grob manipulierten Statistiken und dem lautstarken Verkünden einer beschleunigten Entwicklung des Landes bis hin zum Leugnen der verzweifelten wirtschaftlichen Lage und des Mangels, in dem sich die Rumänen abmühten, die Lügen über Wirtschaft und Lebensstandard erfassten das gesamte Spektrum. Es war im Übrigen die verallgemeinerte Wirtschaftskrise der kommunistischen Regimes, die 1989 zu ihrem Zusammenbruch führte. Paradoxerweise hat das soziale Gedächtnis die Lügen des kommunistischen Regimes in die Demokratie hinübergetragen, in eine Zeit, in der die Gesellschaft wieder frei geworden war. Im heutigen Rumänien herrscht dieselbe Praxis der Verbreitung der Lügen aus der Zeit vor 1989, eine Praxis, die in allen ehemals kommunistischen Gesellschaften anzutreffen ist. Der Historiker Cosmin Popa vom Institut für Geschichte Nicolae Iorga der Rumänischen Akademie, Verfasser von Studien und Bänden über die Wirtschaft des rumänischen kommunistischen Regimes, erklärte das Paradox des Überlebens der Lügen aus dem Kommunismus, die sich auch die nach dessen Zusammenbruch geborenen neuen Generationen von Rumänen zu eigen gemacht haben.
Es ist sehr simpel, zu sagen, cum se mințea în comunism. Toată lumea mințea.
Es wäre sehr einfach zu sagen, wie im Kommunismus gelogen wurde. Alle logen. Aber ich glaube nicht, dass wir dadurch verstehen würden, warum die Lügen des Kommunismus heute fortbestehen, warum sie stärker sind als je zuvor, um warum sie die Gesellschaft und die öffentliche Moral nach wie vor prägen. Deshalb habe ich meine Bemühungen, das zu verstehen, auf die Rationalisierung gerichtet, denn ich habe festgestellt, dass wir es mit einem kumulativen Mechanismus der Lüge zu tun haben. Es ist eine Radikalisierung der Lüge. Es gibt einen Historiker, Hans Mommsen, der sehr viel über den Holocaust geschrieben hat und der von einer kumulativen Radikalisierung der Holocaust-Entscheidung spricht. Das heißt, man ging von einer Idee aus und gelangte durch Radikalisierung, durch die Interaktion mit äußeren Ereignissen zur Endlösung des Holocaust, so wie sie in der zweiten Jahreshälfte 1942 festgelegt wurde. Genau dasselbe geschieht im Kommunismus. Cosmin Popa hat auch das identifiziert, was das Ceausescu-Regime aus Sicht der öffentlichen Lüge noch abstoßender machte.
Kommunismus ist eine Ideologie, condamnată la succes, condamnată la progres, însă ceea ce...
Der Kommunismus ist eine zum Erfolg verurteilte Ideologie, zum Fortschritt verurteilt, was den rumänischen Kommunismus jedoch in äußerst ausgeprägter Weise auszeichnet, ist die Tatsache, dass es ihm stets gelang, dem Dilemma der Selbstreflexion auszuweichen. Das wäre ein Szenario gewesen, dass man innehält und betrachtet, was geschehen ist. Das zweite Szenario, das die rumänischen Kommunisten wählten, war die Annahme einer Strategie der Unfehlbarkeit, in dem Sinne, dass wir alles richtig gemacht haben. Alles, was nicht gut war, sei dem äußeren Einfluss anzulasten, überholten, toten, abgesetzten Figuren. Doch im Allgemeinen wurde das Scheitern dem äußeren Einfluss zugeschrieben. Diese Strategie der Unfehlbarkeit ermöglichte etwas Grundlegendes, nämlich die antikommunistische Mobilisierung der Gesellschaft erheblich zu verlangsamen. Man ging von Lüge zu radikalisierter Lüge über in diesem kumulativen Mechanismus, bis die Gesellschaft selbst dahin gelangte, das Regime zu akzeptieren, in einer Art organischer Komplizenschaft mit ihm zu leben. Das erklärt in vielerlei Hinsicht den Erfolgssprung, der sich nach 1989 vollzog. Cosmin Popa hat 7 Typen von Lügen aus der Zeit vor 1989 identifiziert, die heute Karriere machen, sowohl bei den älteren und nostalgischen Generationen als auch bei den jüngeren, intellektuelleren. Die Lüge von der wirtschaftlichen Unabhängigkeit Rumäniens, die Lüge von der Verwestlichung und Liberalisierung des Regimes, die Lüge von der wirtschaftlichen Modernisierung, die Lüge vom Egalitarismus, die Lüge von der Kollaboration der Intellektuellen mit dem Regime, die Lüge von der Wiedergewinnung der bürgerlichen Kulturwerte, die Lüge vom guten Ceausescu und seinem unheilvollen Umfeld. Hinzu kommen weitere, etwa die Lüge vom Patriotismus der Securitate, des Repressionsapparats. Von diesen 7 Lügentypen haben mindestens 4 mit der Wirtschaft zu tun. Cosmin Popa wollte hinzufügen, dass diese Lügen damals ein grundlegendes Element für das individuelle und gesellschaftliche Verhalten des Menschen im kommunistischen Rumänien hervorbrachten, das auch das postkommunistische Rumänien geerbt hat.
S-a creat astfel o industrie a minciunii.
So entstand eine Industrie der Lüge, zu der sich die Korruption gesellte. Warum? Weil die Propaganda nicht ausreicht. Propaganda zusammen mit Repression genügt nicht, um eine solche Gesellschaft funktionsfähig zu machen. Es braucht noch etwas, eine weitere Zutat, die diese Gesellschaft annehmbar macht und die Lüge für diejenigen annehmbar macht, die in ihr leben. Und dieses Etwas ist die Korruption. Diese Korruption verleiht der Gesellschaft die Kraft zu funktionieren, sie schafft Wertesysteme, prägt die öffentliche Moral und schafft schließlich eine Art natürlicher Symbiose zwischen Regime und Gesellschaft. Doch die Lügen aus dem kommunistischen Rumänien vermögen nicht mehr zu täuschen. Mögen sie heute auch in Mode sein, sie bleiben, was sie waren, denn die Wahrheit ist immer stärker und kommt ans Licht. Das Programm von Radio Rumänien International geht weiter mit dem Sozialreport von Roxana Vasile. Anfang Juni stellten der EU-Kommissar für Inneres und Migration Magnus Brunner und die Drogenagentur der Europäischen Union, EUDA, den Europäischen Drogenbericht 2026 vor. Auf der Grundlage von Daten aus 29 Ländern, den 27 EU-Mitgliedstaaten sowie Norwegen und der Türkei, zeigt das Dokument, dass Drogen zunehmend schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Konsumenten haben, da sie verfügbarer, vielfältiger und stärker geworden sind. Gleichzeitig stellt der Drogenhandel eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit auf dem Kontinent dar. Organisierte kriminelle Netzwerke diversifizieren ihre Handelsrouten und ihre Methoden zur Umgehung von Kontrollen, setzen Einschüchterung und Gewalt ein und rekrutieren und nutzen schutzbedürftige Jugendliche aus. Weitere Einzelheiten zum europäischen Bericht lieferte bei Radio Rumänien der Drogenexperte Cătălin Țone.
Sunt date care trezesc îngrijorare în opinia mea.
Es handelt sich meiner Meinung nach um besorgniserregende Daten. Praktisch wurde offiziell mitgeteilt, dass in Europa fast jede Woche eine neue Droge auftaucht. Auf dem Markt befinden sich zunehmend stärkere und schwerer zu überwachende Drogen. Die Vielfalt der Substanzen ist groß und die Möglichkeit schwerwiegender Wirkungen besteht fast auf Schritt und Tritt. Der Bericht weist zudem auf synthetische Opioide hin, die den Hauptgrund zur Besorgnis darstellen, dass sie hochkonzentriert sind. Aus einem einzigen Gramm bestimmter Substanzen lassen sich tausende tödliche Dosen herstellen. Georgiana Dragan war 8 Jahre lang drogenabhängig. Sie sagt dazu: Ich begann mit 17 Jahren mit dem Konsum von Marihuana, eine Droge, die ich 3 Jahre lang gelegentlich konsumierte. Nach dieser Zeit begann ich leider, nachdem ich eine Beziehung mit einem heroinabhängigen Jungen eingegangen war, ebenfalls diese Droge zu konsumieren, und es folgte eine grausame 5 Jahre andauernde Heroinabhängigkeit, wobei ich die Droge injizierte, mit Folgen für sämtliche Bereiche meines Lebens, von der Zerstörung aller meiner Beziehungen über die Unfähigkeit, eine Arbeitsstelle zu halten, bis hin zu Gesetzesverstößen, Diebstählen, Raubüberfällen, Krediten mit gefälschten Unterlagen und so weiter. Am schmerzhaftesten waren jedoch die Probleme, die ich meiner Familie bereitete, insbesondere meiner Mutter, sowie der Zustand der Hilflosigkeit, in den ich geriet. Im Jahr 2009, als sie erkannte, dass sie ihren Konsum nicht mehr kontrollieren konnte und aufhören musste, trat Georgiana in ein Entwöhnungsprogramm ein. Der absolute Tiefpunkt, der mich zu dieser Entscheidung bewog, war die Tatsache, dass ich alles verloren hatte. Aus einem Mädchen mit Zukunftsplänen, einem Mädchen mit Potenzial, einer Klassenbesten, war ich zu jemandem geworden, der auf Pappkartons in Treppenhäusern schlief und absolut nichts mehr hatte, wofür es sich zu kämpfen lohnte. Das war der Moment, in dem mir bewusst wurde, dass ich, wenn ich keine Entscheidung treffe, entweder im Gefängnis oder unter der Erde enden würde. Und irgendwie brachte mich dieses Bewusstsein dazu, an mich selbst zu denken, an die Person, die ich früher gewesen war, an das Kind und die Jugendliche mit Träumen und Zielen und schließlich eine Entscheidung zu treffen. Doch die Entscheidung allein hätte nicht ausgereicht, wenn es keinen konkreten Ort gegeben hätte, an dem ich mich erholen konnte, denn den Wunsch aufzuhören hatte ich auch vorher schon gehabt. Aber dass es etwas Konkretes gab, das mir half, war von enormer Bedeutung. Georgiana Dragan hat nicht nur die Drogen aufgegeben, sondern wurde auch Leiterin des Mädchenzentrums Teen Challenge in der Nähe von Bukarest. Derzeit durchlaufen 9 Mädchen das Heilungs- und Wiedereingliederungsprogramm, das bei Erwachsenen zwischen 9 Monaten und einem Jahr dauert. Der Ansatz ist dabei ganzheitlich. Wir empfehlen vor Beginn unseres Programms eine Entgiftungsphase, da diese Personen Unterstützung bei der Bewältigung der Entzugssymptome benötigen. Darüber hinaus braucht es jedoch auch einen Ansatz, der ihnen hilft, ihr Leben von Grund auf neu aufzubauen, was durch die Etablierung neuer Lebensprinzipien und eine Veränderung der Werte geschieht, von Menschen, die gelogen, manipuliert und sich daran gewöhnt hatten, irgendeine Kombination zu finden, um an Geld zu kommen, hin zu Menschen mit gesunden Prinzipien, die ihnen nicht nur während der Genesungsphase, sondern auch danach helfen. Unser Programm ist klar strukturiert. Von der Aufwachzeit bis zur Schlafenszeit gibt es zu jeder Tageszeit vielfältige Aktivitäten, damit weder Langeweile noch Überforderung oder Erschöpfung entstehen. Wir haben ein Mentoring-System, eine Form der Beratung. Wir bieten Kurse an, das heißt, wir gehen auch den Bildungsaspekt an und aus unserer Sicht sehr wichtig, wir befassen uns mit der tieferen Ebene, denn jeder von uns hat sein eigenes Innenleben, seine eigene Identität. Die erste Phase ist also die Genesungsphase. Danach folgt eine Praktikumsphase, in der die Verantwortung und auch die Privilegien zunehmen. Das heißt, sie bekommen ein Telefon, interagieren stärker mit dem Leben draußen, haben aber auch die Möglichkeit, ihrerseits anderen Mädchen zu helfen und im Jungenzentrum anderen Jungen, die sich im Programm befinden, womit sie selbst zu Vorbildern und Hoffnungsträgern werden. Die Erfolgsquote sei, so die Leiterin des Mädchenzentrums Teen Challenge, Georgiana Dragan, sehr hoch, da viele derjenigen, die sich für dieses Programm entschieden haben, Mädchen wie Jungen, es auch abschließen. Dies zeigt, dass Betroffene, so schwerwiegend eine Drogensucht auch sein mag, durch fachkundige Behandlung, Willenskraft und angemessene Hilfe Abstinenz erreichen und sich ein stabiles und erfülltes Leben aufbauen können.
Damit geht das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa zu Ende. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen nicht selten zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, die jeweils aktuellen Empfangsdaten im Internet bei rri.ro abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Möglichkeiten zum Abruf digitaler Streaming-Formate. Unsere Angebote gibt es ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast. Auch darüber gibt es mehr Informationen auf unserer Homepage. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.